SRF 2 Kultur. Kontext mit Bernard Senn.
Ein großer, prächtiger und daneben ein etwas kleinerer Saal. Hier kommen die 246 Frauen und Männer des Nationalen Ständerats mindestens viermal im Jahr zusammen. Hier debattieren sie über den Kurs der Schweiz, stellen politische Weichen, verabschieden Gesetze. In knapp 6 Wochen bestimmen wir Bürger und Bürgerinnen, wer alles in diesem Parlament Einsitz erhält. Wie aber ist dieses Parlament eigentlich entstanden? Und welche Macht hat es heute? Beziehungsweise nach welchen unsichtbaren Mächten richtet es sich gegebenenfalls? Sie hören eine Kontextsendung von Raphael Zehnder. 179 Männer und 67 Frauen haben sich in den letzten 4 Jahren in regelmäßigen Sessionen im Bundeshaus zusammengefunden. In rund 6 Wochen bestimmen die Schweizer Wahlberechtigten zum 50. Mal über die Zusammensetzung ihres Parlaments. Wie aber hat damals 1848 alles angefangen? Welche Klippen mussten umschifft, welche Hürden genommen werden, um das Parlament auch wirklich zu einer volksvertretenden Institution zu machen? Wir sprechen in einer ersten Hälfte dieser Sendung über die Entstehung und Entwicklung des Parlaments und fragen anschließend, welche Mächte dort eigentlich wirken. Zuerst aber, wie gesagt, der Blick zurück. Sabine Bitter hat darüber mit dem Berner Politikwissenschaftler und Parlamentsforscher Daniel Schwarz gesprochen.
Herr Schwarz, die Schweiz wählt in diesem Herbst zum 50. Mal ein Parlament. Die erste eidgenössische Parlamentswahl fand 1848 statt, als der moderne Bundesstaat gegründet wurde und in einer Zeit, in der sich überhaupt Nationalstaaten bildeten. Was bedeutete damals diese erste eidgenössische Wahl in Europa?
Es war ein Experiment mit damals ungewissem Ausgang. Die Bundesstaatsgründung und die erste Parlamentswahl im November dann 1848 fielen in eine kurze Periode liberaler Revolutionen in den umliegenden Ländern, die eigentlich grundsätzlich antiliberal waren. Und in dieser kurzen Periode 1848-49 waren diese Länder mit sich selber beschäftigt. Und so konnte die Schweizerische Revolution oder diese Bundesstaatsgründung und die Parlamentswahl, die dazugehörte, ein erfolgreiches Ende nehmen.
Herr Schwarz, Sie sagen ein Experiment. Warum ein Experiment?
Weil in der damaligen Zeit es nicht üblich war, dass man demokratische Bundesstaaten hatte. Man hatte eben ein Vorbild, das waren die USA, welche ja auch für die Ausgestaltung des Schweizerischen Parlaments dann als Vorbild dienten in gewissen Teilen. Frankreich hatte eine Nationalversammlung, natürlich nicht durchgehend demokratisch. Also man konnte auf Erfahrungen aufbauen. Und so war es dann in Europa eben ein durch die Umstände gegebenes Experiment, von dem man von Anfang an nicht ausgehen konnte, dass es halten und sich positiv entwickeln würde.
Wenn wir jetzt kurz auf diese Anfänge blicken, wie setzte sich damals dieses erste Parlament zusammen? Wer saß da zum Beispiel drin?
Beim ersten Nationalrat, der hatte damals nur 111 Sitze, da waren 79 Radikale, spätere Freisinnige, also eine satte Mehrheit der Freisinnigen. Dazu kamen noch 11 Liberale, auch diese gehören ja zu dieser freisinnigen Großfamilie, und nur 15 Konservative. Also es war ein ganz klar liberales, also von den Siegern des Sonderbundskrieges, von den Gründungsvätern des Bundesstaates, dominiertes Parlament und insofern natürlich die liberale Elite des Landes.
Elite heißt in Bezug auf die Berufsgruppen zum Beispiel?
Also damals, der erste Nationalrat, da war es so, dass etwa 2/3 der Nationalratsmitglieder waren Hochschulabgänger. Das heißt, es war ganz klar eine Bildungselite auch dort vertreten. Also es ist klar, dass es wirklich ein Parlament war, einer auch übrigens relativ jungen Elite. Im ersten Nationalrat waren fast 40% unter 40 Jahre. Und was man auch sagen kann, ist, dass etwa die Hälfte der Nationalräte waren Juristen, also auch dort eine klare Elite und sicher sehr viel elitärer, als es heute zum Beispiel ist im Nationalrat.
Es gab damals 1848 bei dieser ersten eidgenössischen Wahl eine komfortable Mehrheit, Sie haben es angesprochen, Herr Schwarz, für die Freisinnigen und Liberalen. Diese blieben jahrzehntelang die stärkste Kraft im Parlament. Was bedeutete dies dann für die Entwicklung der Schweiz im 19. Jahrhundert? Wie wir wissen, blieb es ja nicht beim Experiment, sondern dieses Parlament konnte sich halten.
Die Liberalen, die hatten bis 1919, als dann das Verhältniswahlrecht eingeführt wurde, eine dominierende Stellung im Parlament. Aus heutiger Sicht kann man sicher feststellen, dass es dem jungen Bundesstaat gut tat, dass in den ersten Jahrzehnten in beiden Kammern des Parlaments eine satte Mehrheit dieser Gründungsväter des Bundesstaates vorhanden war. Als sie diese Mehrheit dann verloren, 1919, waren die staatlichen Institutionen schon so gefestigt und die Verfahren schon so klar, dass es dann eigentlich ausgeschlossen war, dass man irgendwie eine konservative Wende herbeiführen würde.
Herr Schwarz, im 20. Jahrhundert erwuchs den Freisinnigen und Liberalen im Parlament zunehmend parteipolitische Konkurrenz. Sie haben es angesprochen, 1919 war ein Schlüsseljahr. Da gab es auch ein neues Wahlrecht. Wie sah das genau aus?
Die Einführung des Proporzwahlrechts, das bedeutet, dass die Stimmen der Wähler im Verhältnis im Parlament abgebildet werden. Vorher hatte man das Mehrheitswahlrecht, häufig dann wie in jedem Wahlkreis ein Sitz, manchmal auch mehrere Sitze, die es zu wählen gab, aber eben nach Mehrheitswahlrecht, wo die stärkste Partei tendenziell begünstigt wird und die schwächeren Parteien leer ausgehen. Im Proporzwahlrecht, dort ist jede Partei gemäß ihrem anteilsmäßigen, an ihrem Stimmenanteil, gemäß ihrem Stimmenanteil im Parlament dann vertreten. Es hat allerdings nicht erst mit der Proporzinitiative angefangen, dieser Machtverlust der Freisinnigen, sondern es hat schon angefangen mit dem fakultativen Referendum 1874, dann später mit der Volksinitiative 1891.
Also neue politische Instrumente?
Neue politische Instrumente für die Opposition. Also wo dann im Anschluss daran die Einbindung der Opposition in die Regierung dann auch zum Thema wurde, was dann 1892 mit dem ersten Konservativen in der Regierung vollendet wurde. Also von dem her hat es schon früher angefangen und der Machtverlust dann im Parlament folgte dann mit der Annahme der Proporzinitiative, ein gemeinsames Anliegen von Konservativen und Linken. Und so wurde dann bei der ersten Nationalratswahl 1919 nach Proporz tatsächlich wurden die Verhältnisse im Parlament umgewälzt. Von der ehemaligen Mehrheitsstellung der Radikalen blieb nicht mehr viel übrig, also massive Sitzverluste der Freisinnigen, vor allem Zugewinne der Linken und auch dann einer relativ neuen Abspaltung der Freisinnigen, der Bauern- und Gewerbepartei, das was dann sehr viel später dann auch zur SVP wurde. Ja, das waren die Konsequenzen daraus, also dass der Machtverlust hat sich fortgesetzt und zu Umwälzungen parteipolitischer Art im Parlament geführt.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts zogen immer mehr Parteien ins Parlament ein. Das heißt, auch die Gesellschaft in der Schweiz wurde im Parlament politisch ein Stück weit breiter abgestützt. Was waren weitere Schritte zu einer ausgewogeneren Vertretung?
Also man muss sagen, dass lange Zeit die Kriterien, wer wählen durfte, den Kantonen überlassen war. Es gab eigentlich keine Bundesregelung bis 1978, also eine fast unglaublich lange Periode, wo es keine einheitliche Regelung gab, wer wählbar oder wählen durfte auf Bundesebene. Die Kantone hatten häufig geisteskranke, geistesschwache Straftäter, dann auch Leute, die gepfändet wurden, Konkurs waren, Bettler etc. Diese Gruppen waren lange Zeit ausgeschlossen in vielen Kantonen. Anfangs natürlich auch die Nichtchristen. Erst 1866 wurde dann mit einer Bundesregelung, wurden die Juden dann vor allem, wurde ihnen die Niederlassungsfreiheit gewährt und so konnten sie auch in den Kantonen dann wählen. Es gab in verschiedenen Kantonen auch Zensusbestimmungen, es gab andere Ausschlüsse von Analphabeten, von Geistlichen, also es war ein ganzer Wirrwarr. Es gab dann einzelne Gerichtsentscheide beispielsweise, wo gewisse Praktiken verboten waren oder wurden. 1915 zum Beispiel das Zensuswahlrecht, also dass man das Wahlrecht vom Vermögen abhängig machte. Die ganze Zeit ausgeschlossen waren selbstverständlich, für die damalige Zeit selbstverständlich, die Frauen, also wir sprechen hier eigentlich auch immer nur von den Männern. Es wurde dann nach und nach versucht, weitere Gruppen einzubinden oder ihnen das Wahlrecht zu geben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg wurden Leute, welche unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten gerieten, denen wurde das Wahlrecht dann gewährt. Seit 1971, als auch das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, ist es auch so, dass auch strafrechtlich Verurteilte oder zahlungsunfähige Bürger nicht mehr vom aktiven Stimmrecht ausgeschlossen werden durften. Also es war so ein laufender Prozess vom Einschluss weiterer Gruppen. Heute ist es so, dass Ausländer, unter 18-Jährige und die Bevormundeten vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die anderen Gruppen sind inzwischen eingeschlossen.
Die Frage, wie die Bevölkerung die Gesellschaft im Parlament vertreten ist, wurde im Laufe des Jahrhunderts ja immer wieder neu diskutiert. Sie haben es auch angesprochen, der Einbezug der Frauen als Wählerinnen war sicher da ein großer, wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite heißt es, das Parlament auch heute sei eine reine Lobbyorganisation. Unternehmen und Verbände würden vor allem ihre eigenen Interessen und nicht unbedingt Staatsinteresse verfolgen. Von einer Dunkelkammer der Wirtschaft ist manchmal sogar die Rede. Aufgrund dieser Kritik gab es aber auch immer wieder Bemühungen, mehr Transparenz zu schaffen. So mussten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Interessensbindungen offenlegen, zum Beispiel ihre Sitze in Verwaltungsräten. Herr Schwarz, was hat diese Reform gebracht?
Zuerst muss man wahrscheinlich feststellen, dass Parlamente ohne Interessenvertretungen und Interessenbindungen, ohne Lobbyorganisationen, das gibt es nicht. Im Parlament fallen politische Entscheidungen und gesellschaftliche Gruppen, woher sie auch immer kommen, von links und von rechts und von der Mitte, die wollen diese Entscheidungen beeinflussen. Die Reform, vor allem in den 1990er Jahren, die hat eigentlich sehr viel gebracht und wahrscheinlich vor allem von zwei Seiten. Zuerst einmal natürlich von der Informationsseite für die Bürgerinnen und Bürger, vermittelt häufig dann durch die Medien, welche solche Dinge verstärkt publik machen. Also es ist eine Information, welche auch vertrauensbildend wirkt. Wissen, wer welche Interessen vertritt im Parlament. Aber es hat wahrscheinlich auch bei den Parlamentariern selbst etwas gebracht, weil es bei ihnen ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass es nicht immer problemlos ist, wenn man gewisse Interessen vertritt und diese in die Entscheidung einbringt. Also es gibt durchaus auch heikle Verstrickungen, vor allem wenn man sie dann verschweigt. Und auch hier von dieser Seite hat es zu einer Stärkung der Glaubwürdigkeit der Parlamentarier beigetragen. Also ich würde da schon sagen, dass es eine wichtige Reform im Parlament war, dass man die Interessenbindungen angeben musste.
Sie sagen, Herr Schwarz, diese Transparenzregelung war ein wichtiger Schritt. Was war die wichtigste Reform im Parlament in den letzten 20 Jahren?
In den letzten 20 Jahren, ja, ich würde vielleicht noch etwas weitergehen. Ich würde als die wichtigste Reform die Auswirkungen der sogenannten Mirage-Affäre beurteilen. Und zwar war das damals ein Skandal 1964, als massive Kostenüberschreitungen bei der Beschaffung eines Kampfflugzeuges durch die Verwaltung auftraten. Und das war so der Weckruf für das Parlament, dass man mehr Kontrolle braucht, dass man der Regierung und der Verwaltung mehr auf die Finger schauen muss. Und vor allem hat es dem Parlament damals auch gedämmert, dass es völlig überfordert war in den damaligen Strukturen und mit den damaligen Instrumenten und Ressourcen, eine immer größer werdende, eine immer komplexere Verwaltung zu durchschauen und auch zu kontrollieren. Und so wurde dann natürlich auch nach und nach wurden Instrumente eingeführt, welche die Kontrollfunktion des Parlaments stärken.
Nämlich?
Das hat mal zuerst angefangen mit der Möglichkeit, eine parlamentarische Untersuchungskommission einzurichten für besonders schwerwiegende Vorgänge. Es hat dazu geführt, dass man die parlamentarische Initiative auch wieder aus der Versenkung geholt hat. Also das heißt, die parlamentarische Initiative, mit dem das Parlament selbst gesetzgebend tätig werden kann, teilweise ohne Einbezug der Verwaltung. Es hat auch dazu geführt, dass man sich selbst mehr Ressourcen personeller Art, natürlich auch finanzieller Art gegeben hat, dass man beispielsweise Kommissionssekretariate eingerichtet hat, also dass man die unterstützenden Dienstleistungen seitens der Parlamentsdienste aufgewertet hat. Und das ist eine Entwicklung, die geht eigentlich bis heute weiter, das Thema, wie man eine möglichst wirksame Kontrolle hinbekommen kann, natürlich immer noch mit einem maßvollen Ressourceneinsatz. Das ist ein Thema, das lässt das Parlament nicht los, aber es ist ein eminent wichtiges Thema. Und das hat Mitte der 60er Jahre eben ihren Anfang genommen.
Das heißt aber auch, Herr Schwarz, dass das Parlament sich in Abgrenzung zum Bundesrat mehr Macht verschafft hat, dass in diesem Machtverhältnis zwischen Parlament und Bundesrat eine Verschiebung zugunsten vom Parlament stattgefunden hat.
In den letzten 20 Jahren ist es tatsächlich so, dass das Parlament immer aktiver auch bei eigenen Gesetzgebungsvorlagen wurde.
Zum Beispiel?
Dass man beispielsweise das Instrument der parlamentarischen Initiative heute sehr, sehr viel häufiger braucht als früher. Oder dass man eigene Vorstellungen in Bundesratsvorlagen hineinpackt. Das hat zugenommen und das ist eine Entwicklung, die sicher die letzten 20 Jahre kennzeichnen.
Gibt es auch Gegenbeispiele? Also wenn wir an die UBS-Rettung zum Beispiel denken, da hat der Bundesrat entschieden und das Parlament hat es im Nachhinein abgesegnet.
Ja, der Feind des Parlaments ist natürlich die Zeitnot. Wenn es schnell gehen muss, dann ist das Parlament immer überfordert und das hat mit dem schweizerischen Parlament an sich nichts zu tun. Das sieht man genauso auch bei allen anderen Parlamenten. Man denke an den Deutschen Bundestag, der im Rahmen der Eurokrise innerhalb von wenigen Stunden manchmal Entscheide treffen musste, wo natürlich dann die einzelnen Parlamentarier überhaupt nicht glücklich waren, dass sie sich da nicht wirklich vertieft informieren konnten.
Die UBS-Rettung?
Ja, eben, das ist auch so ein Entscheid, wo zeitliche Dringlichkeit gegeben war. Man kann auch die Swiss-Rettung natürlich dazu nehmen, man kann auch die Frage der Herausgabe von Bankdaten an die USA hinzunehmen. Das sind alles Entscheide, welche in dringlichen Situationen getroffen wurden, wo man natürlich darüber diskutieren kann, war es richtig oder falsch, das ist nicht das Thema, aber es sind Entscheide, wo die Regierung automatisch in einer besseren Position ist, einfach Macht des Faktischen. Sie muss schnell reagieren, sie muss allenfalls kann sie die Spitzen der Kommissionen, Spitzen der Fraktionen informieren, einbeziehen, aber der Entscheid kann nicht im Parlamentsplenum fallen, weil die zeitliche Dringlichkeit dies eigentlich verbietet.
Wir haben auf der einen Seite das Parlament, auf der anderen Seite die Landesregierung, der Bundesrat und da ist ja auf der dritten Seite auch noch die Europäische Union. Das Parlament muss sich immer mehr mit europäischen Fragen befassen, zum Beispiel wenn es um die Gesetzgebung geht. Es muss darauf achten, dass die Gesetze kompatibel sind mit EU-Recht. Wie beurteilen Sie, Herr Schwarz, generell den Einfluss der europäischen Politik auf das eidgenössische Parlament?
Der Einfluss ist sicher stark und er hat auch sicher zugenommen. Das ist für sich genommen eigentlich auch nicht schlecht. Es zeugt einfach von mehr internationaler Zusammenarbeit, also die Verflechtung international über Verträge, die hat zugenommen. Und es ist im Normalfall ja auch so, dass das Parlament in früheren Entscheiden das so auch gewollt hat. Die Rücksichtnahme, die man da nehmen muss auf internationale Verträge, die basiert auf Entscheiden wie zum Beispiel in den bilateralen Verträgen, wo das Parlament ja bewusst sagt, wir wollen eine größere Verflechtung mit der EU beispielsweise. Und von dem her ist es eine Konsequenz und eben in Übereinstimmung mit früheren Entscheiden.
Eine wechselvolle Geschichte. Das waren Auskünfte vom Berner Politikwissenschaftler und Parlamentsforscher Daniel Schwarz. Die Fragen stellte Sabine Bitter. Das ist Kontext. 6 Wochen, bevor wir zum 50. Mal das Parlament wählen. Wir kennen sie wohl alle, zumindest aus dem Fernsehen, die sogenannte Wandelhalle. Die halb rund geschwungene Vorhalle also des eidgenössischen Parlaments. Hier trifft man sich zu Gesprächen zwischen den einzelnen Sitzungen oder atmet auch einfach mal nur tief durch. Die Wandelhalle ist aber auch der Ort, wo sich Lobbyisten tummeln. Diese professionellen Interessenvertreter gelten als Einflüsterer und damit als die heimliche Macht hinter der Macht. Sehen Sie das wirklich? Ja und nein, denn vieles hat sich verändert in den vergangenen Jahren im Politikgeschäft, wenn auch nicht alles. Auskünfte dazu jetzt von Silja Häusermann. Sie ist Professorin für Schweizer Politik und vergleichende politische Ökonomie an der Universität Zürich. Die Fragen an sie stellt Raphael Zehnder.
Die Bundesverfassung ist ja klar. Die Bundesversammlung übt unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt im Bund aus, heißt es im Artikel 148 der Bundesverfassung. Ist das in der Praxis wirklich so?
Man kann schon sagen, dass das so ist. Nicht das Parlament entscheidet eben unter Vorbehalt des Volkes abschließend über die Gesetze in diesem Land. Und das ist auch seine Funktion und sein Auftrag. Und der findet auch so statt. Aber natürlich gibt es diverse Vorbehalte. Einerseits kommen diese Gesetze nicht von null aus dem Parlament in der Regel, sondern sie sind vorbereitet und vorgespurt, wenn sie mal in die parlamentarische Arena kommen. Zweitens braucht das Parlament bei seiner Arbeit Hilfe von der Verwaltung und von anderen Verbänden und so weiter. Und drittens gibt es natürlich das berühmte Lobbying, also die Versuche, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten der Parlamentsmitglieder.
Sie haben gesagt, Silja Häusermann, die Gesetze sind vorgespurt durch Kommissionen, durch Fraktionsentscheide, wenn sie in die Diskussionen kommen. Stichwort Lobbyismus auch. Wie steht es um den Einfluss von politischen und wirtschaftlichen Verbänden in der Schweizer Politik? Also Lobbyisten, Thinktanks, Industrie- und Gewerbeverbände. Ist deren Einfluss größer als beispielsweise der Einfluss der Parteien?
Das ist eine ganz zentrale Frage, die Sie stellen, nicht nach der Macht im Land letztendlich. Es ist auch eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist, weil Macht schwierig zu beobachten und zu messen ist. Das gilt insbesondere für Aktivitäten wie Lobbying oder eben der Einfluss von Thinktanks. Dazu wissen wir letztlich relativ wenig. Besser sieht es aus bei den Verbänden, vor allem bei Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften etc. Da gibt es diverse Versuche, wirklich verlässlich zu bestimmen, wer wie viel Einfluss hat. Und das wird in der Regel so gemacht, dass man für eine bestimmte Zeitperiode die wichtigsten Entscheidungsprozesse sich anschaut und dann schaut, wer hat daran teilgenommen, wie einflussreich waren die Leute und wie zufrieden waren sie mit dem Ergebnis. Und es gab diverse Projekte, Forschungsprojekte in der Politikwissenschaft, die das gemacht haben. Einige, die sich auf die 70er Jahre bezogen, und einige jetzt, die kürzlich gemacht wurden und sich auf die 90er und 2000er Jahre beziehen. Und diesen Vergleich haben wir und der ist eigentlich sehr interessant. Denn er zeigt, dass in den 70er Jahren man wirklich sagen kann, dass die Verbände in der Schweiz, insbesondere Gewerbeverband, Arbeitgeberverband, Economy Suisse hieß damals noch Vorort oder auch der Gewerkschaftsbund oder der Bauernverband, einflussreicher waren, wichtiger waren für die Gesetzgebung als die Parteien. Das Parlament damals hat mehr oder weniger die vorgespurten Gesetzesvorlagen abgesegnet. Das lag auch daran, dass die wichtigsten, einflussreichsten Parlamentarier gleichzeitig an den Spitzen der Verbände saßen.
Also in den 70er Jahren war das Gewicht bei den Verbänden und genau. Dann nehme ich vorweg, dass Sie für die 90er und 0er Jahre dann das Gegenteil festgestellt haben, also dass da die Parteien wieder mehr Gewicht haben.
Ja, zumindest eine wirklich deutliche Veränderung insofern, dass die Parteien aufgeholt haben an Einfluss und Macht. In den letzten 10 Jahren, kann man wahrscheinlich sagen, sind die Parteien wichtig für die Gestaltung der Gesetze. Vor allem SVP und SP haben hier an Gewicht gewonnen. Economy Suisse ist immer noch dabei, bei den wichtigsten Verbänden, die Einfluss nehmen. Aber insgesamt haben die Verbände relativ zu den Parteien eher an Einfluss verloren. Das heißt, sie sind weniger an den Prozessen beteiligt. Vor allem die Wirtschaftsverbände der Binnenwirtschaft, also Gewerbeverband, hat relativ zu den 70er Jahren an Macht verloren.
Was sind die Gründe für solche Machtverschiebungen?
Die Gründe liegen eigentlich in zwei Bereichen. Die liegen einerseits bei den Parteien und andererseits bei den Verbänden selber. Bei den Verbänden selber gibt es die Entwicklung, dass der eigentliche Bürgerblock, diese kohärente Machtbastion der bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände, die wir bis in die 80er, frühen 90er Jahre hatten, in den 90er Jahren aufgebrochen ist. Es gab gewisse Divergenzen zwischen Außenwirtschaft, Economy Suisse und Gewerbeverband zum Beispiel. Diese Kohäsion, diese Solidarität funktioniert weniger gut. Auf der Seite der Gewerkschaften natürlich die bekannte Entwicklung, dass Gewerkschaften an Mitgliederschwund leiden und das in ganz Europa so eher an Schlagkraft verlieren. Aber es liegt auch auf der Seite der Parteien selber oder des Parlaments selber, Einerseits hat das Parlament mehr Ressourcen seit den 90er Jahren. Also es gibt Kommissionen, die spezialisiert arbeiten, in denen die Parlamentarier sich wirklich auch spezialisiertes Wissen und Expertise aneignen können und an Themen dranbleiben können. Es gibt aber auch eine Professionalisierung der Parlamentsfraktionen und es gibt natürlich als wichtige Triebfeder eine Polarisierung des Parteiensystems. Also die Parteien liegen weiter auseinander. Die Debatten oder Konflikte im Parlament sind stärker und schärfer und das zeigt sich auch im Parteienwettbewerb. Und deshalb haben natürlich die Parteien auch einen größeren Anreiz, einerseits sachpolitisch, aber auch wahlpolitisch einzugreifen, aktiv einzugreifen in die Gesetzgebung.
Das heißt einerseits eine Stärkung des Parlaments plus die beflügelnde Konkurrenz durch die Polarisierung der Parteienlandschaft.
Ja, ich denke, man kann es so nennen, wobei ich davor warnen würde, dass man diese beflügelnde Wirkung einfach als Schaukampf interpretiert oder als reinen Wahlkampf abtut. In der Schweiz gibt es effektiv große Unterschiede in dem, was die Parteien und ihre Wähler und Wählerinnen wollen. Es gibt große Debatten über wichtige Fragen. Die werden stärker in der parteipolitischen Arena ausgetragen, als das früher der Fall war.
Wie viel an der Politik ist wirklich öffentlich ausgetragene, echte Diskussion, Meinungsaustausch und wie viel ist Kabinettspolitik hinter verschlossenen Türen?
Hier kann man vor allem unterscheiden dazwischen, was ist öffentlich und was ist hinter verschlossenen Türen. Nicht der Meinungsaustausch und die Diskussion findet an beiden Orten statt und ich würde auch sagen, die Diskussion hinter verschlossenen Türen ist in einem System wie der Schweiz, welches auf Ausgleich und Kompromiss angewiesen ist, weil sonst einfach die Reformfähigkeit nicht besteht. In so einem System ist der Ausgleich nicht zuletzt hinter geschlossenen Türen sehr wichtiger Bestandteil des politischen Prozesses. Kompromisse findet man sehr viel leichter, wenn sie nicht in der Presse gefunden werden müssen. Aber man kann es vielleicht so beziffern, die typische durchschnittliche Entscheidungsprozess in den 70er Jahren dauerte ungefähr gut 3 Jahre, also wirklich ein Durchschnitt für einen Entscheidungsprozess vom Vorprojekt bis zur Schlussabstimmung oder Volksabstimmung. Und davon verliefen etwa 70% in der sogenannten vorparlamentarischen Phase, also in der Verwaltung oder in den Expertenkommissionen, in der Vernehmlassung, in dem Mitberichtsverfahren zwischen den verschiedenen Bundesämtern, also einfach in der Vorbereitung, bevor es überhaupt in die öffentliche Arena des Parlaments kam. Und diese Dauer von etwa gut 3 Jahren im Durchschnitt hat sich ungefähr gehalten bis in die 90er Jahre. Und es ist etwas weniger, es sind vielleicht 55-60% der Zeit jetzt im Durchschnitt in der vorparlamentarischen Phase. Aber Sie sehen, es ist immer noch die Mehrheit. Und das ist nicht zwingend ein Indikator, dass in der Schweiz alles quasi am Volk vorbei etc. entschieden würde oder dass alles nur Lobbying ist, sondern das ist quasi die Erarbeitung eines Vorschlages. Es gibt eine Vorabstimmung mit den Verbänden, welche allenfalls dann auch referendumsfähig sein werden nach der Parlamentsdebatte. Und es wird bereits ausgelotet, wo ungefähr der Spielraum liegt, innerhalb dessen die Parteien dann im Parlament das Schlusspaket schnüren sollten.
In der NZZ gab es im Juli einen Artikel, wo es darum ging, dass über 100 Verbände Präsidenten haben, die im National- oder im Ständerat sitzen. Mit anderen Worten, die Lobbyisten, die sitzen schon selber im Parlament. Es gibt ja auch diese Liste mit Interessensbindungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wenn jetzt diese Lobbyisten selber im Parlament sitzen, braucht es überhaupt noch andere Lobbyisten?
Ja, die Frage ist, wozu braucht es die anderen Lobbyisten nicht? Ich meine, die Lobbyisten haben mehrere Funktionen. Sie lobbyieren natürlich einerseits Parlamentsmitglieder, welche nicht sowieso schon auf der Linie des entsprechenden Verbandes sind. Also man muss ja dann auch versuchen, diese Allianzen zu schmieden oder etwas eleganter gesagt Mehrheiten zu schaffen für verschiedene Vorstöße. Aber Sie müssen auch sehen, was Lobbyisten zum Teil tun, wenn in der Schweiz ein Unternehmen oder ein Verband, das muss nicht immer irgendwie ein multinationaler Konzern sein, ein Verband eine Stellungnahme schreiben will in einem Vernehmlassungsverfahren oder eine Motion entwerfen möchte, welche dann hoffentlich von einem Volksvertreter aufgenommen und weitergereicht wird, dann greifen zum Teil diese Akteure auf die Dienstleistungen von Lobbyisten zurück, welche wissen, wie man das tut, weil nicht jeder und jede weiß, wie man einen parlamentarischen Vorstoß redigiert und wo man den deponiert etc. Und insofern ist ein Teil des Lobbying ist ganz normaler Bestandteil einer Demokratie, nämlich das Anliegen aus der Wirtschaft, aus der Bevölkerung etc. über verschiedene Wege an das Parlament herangetragen werden. Das ist ein Teil davon, ist ganz normaler Teil der Demokratie. In diese Richtung zielen ja auch die Vorstöße, die vorschlagen, dass man das Lobbying einfach transparenter macht, weil es, dass man es nicht verbietet, sondern dass man es transparenter macht. Und dann gibt es natürlich die Beispiele, von denen wir einige gehört haben im Frühling, wo das Lobbying dann auch Ausmaße oder Formen annimmt, welche in der Öffentlichkeit das nicht zulässig erachtet werden. Aber im Prinzip ist natürlich Interessensvertretung oder das Lobbyieren, das Einfluss nehmen wollen auf die Entscheidungsträger, Teil der Demokratie.
Dem eidgenössischen Parlament gehören sehr viele Juristen und Ökonomen an, viele Männer, dagegen prozentual recht wenige Frauen, wenige Sekundos und Angehörige sogenannt bildungsfernerer Schichten. Kann ein Parlament überhaupt alle Schichten der Bevölkerung angemessen vertreten?
Also ein Parlament kann wahrscheinlich nie wirklich Abbild oder Spiegelbild, wie man das so sagt, der Bevölkerung sein. Das gibt einige Gründe dafür. Einige davon sind auch rein praktisch, nicht? Die Arbeit, die Sie tun als Parlamentarierin, ist, dass Sie viel lesen, viel schreiben, viel reden. Und das ist etwas, wofür gewisse Ausbildungen besser prädestinieren als andere. Aber es liegt natürlich auch an unterschiedlichen Ressourcen, Möglichkeiten, Netzwerken etc. Also das Parlament ist nie eigentlich das direkte Abbild der Bevölkerung. Die Frage, die Sie aufwerfen, ist eine wichtige, nämlich die Frage, man nennt das in der Politikwissenschaft die Frage der deskriptiven Repräsentation. Also wirklich, ist es wichtig, dass die Repräsentanten die sozialen Eigenschaften der Repräsentierten abbilden? Und der Stand der Forschung in diesem Bereich, zu dem es in letzter Zeit viele neue Beiträge gab, ist, dass die deskriptive Repräsentation zwar nicht vollständig erreicht werden kann, dass sie aber sehr wohl eine Rolle spielt. Das Beunruhigende daran ist, dass in den meisten europäischen Ländern die Verzerrung, die Sie ansprechen, eher zunimmt als abnimmt. Das betrifft nicht die Frauen, also bei den Frauen sieht es eher besser aus, wenn auch langsam, aber vor allem was Einkommens- oder Bildungsklassen, also die vertikale Schichtung der Gesellschaft betrifft, dort nimmt die ungleiche Repräsentation eher zu als ab. Und es sieht auch wirklich so aus, dass das ein Problem sein kann. Für die Schweiz gibt es eine Dissertation von vor ein oder zwei Jahren von Jan Rosse aus der Universität Lausanne, der gezeigt hat, dass Parlamentarier, die selber ein tieferes Einkommen haben, eher für die Interessen der tiefen Einkommensschichten sensibel sind, unabhängig von der Partei. Also auch innerhalb der FDP oder innerhalb der SVP oder der CVP. Und solche ähnlichen Befunde gibt es in ganz verschiedener Art auch in anderen Ländern. Also das deutet darauf hin, dass die deskriptive Repräsentation eine Rolle spielt.
Wie steht es um die Macht im Parlament und wer ist dort wie repräsentiert? Antworten waren das von Silja Häusermann, Professorin für Schweizer Politik und vergleichende politische Ökonomie an der Universität Zürich. Kontext heute zur 50. Schweizer Parlamentswahl vom 18. Oktober. Das Parlament, es musste sich nach seiner Einsetzung 1848 erst einmal finden. Im Laufe seiner Geschichte wurden zudem nicht wenige Anpassungen vorgenommen. Und es wird sich, wie Silja Häusermann gesagt hat, auch in Zukunft den sich veränderten Realitäten stellen müssen. Mit dem Blick der Wissenschaft haben wir in den ersten beiden Gesprächen sozusagen auf das Parlament geschaut. Jetzt gehen wir mitten rein, befragen die, die sich aus eigener Erfahrung damit auskennen. Wir sprechen mit Anita Fetz und Ruth Humbel. Anita Fetz saß als junge Frau schon für die Sozialdemokratische Partei des Kantons Basel-Stadt im Nationalrat und ist seit 2003 Ständerätin. Ruth Humbel ist Mitglied der CVP und seit 2003 für den Kanton Aargau im Nationalrat. Wie verteilt sich die Macht im Land aus der Sicht dieser beiden gestandenen Politikerinnen? Wie hat sich die Arbeit im Parlament verändert? Und wie steht es tatsächlich um die immer wieder beklagte Polarisierung in der Politiklandschaft? Raphael Zehnder hat nachgefragt.
Im Parlament sind, wir haben es gehört, überdurchschnittlich viele Juristen und Ökonomen vertreten, viele Männer. unterdurchschnittlich dann die Frauen, die Sekondos und die Menschen ohne Hochschulabschluss. Wie repräsentativ ist das Schweizer Parlament, Ruth Humbel?
Es ist so repräsentativ, wie es sein kann. Im Vergleich zu früher ist es ja nicht so, dass Akademiker nur aus Oberschichten kommen, sondern wir haben eine breite Bildungsbasis, eigentlich wirklich Chancengleichheit für eine Ausbildung, sodass also Akademiker, eben Juristen, Ökonomen aus verschiedenen Einkommensschichten, aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft kommen, so auch die Interessen einbringen können. Was im Beitrag wenig erwähnt worden ist, dass zum Beispiel auch die Bauern eine sehr starke Vertretung im Parlament haben. Das zeigt eigentlich, wenn Interessen sehr stark vertreten sind, bringen diese Interessengruppierungen auch ihre Interessenvertreter eben auch aus teilweise eben eher Bildungs-, also nicht Akademikerschichten ein.
Anita Fetz?
Ja, ich kann das eigentlich bestätigen. Wie Sie gesagt haben, war ich ja mal Ende der 80er Jahre noch als sehr junge Frau 4 Jahre im Nationalrat, bin dann zurückgetreten, weil es nicht mehr vereinbar war mit den beruflichen Aktivitäten. Also ich habe das nicht riskieren wollen, da mich nicht beruflich entwickeln zu können. Und wenn ich das vergleiche, eben zu den 80er Jahren und heute ist das Parlament trotz allem bunter geworden. Also ich war damals die Einzige, die unter 30 war. Heute gibt es sehr viel mehr Junge. Es gab damals noch weniger Frauen als heute. Also heute sind es immerhin etwa ein Viertel, glaube ich, in beiden Räten. Also das ist natürlich immer noch zu wenig, aber immerhin, es ist bunter geworden.
Wir stehen vor der 50. Schweizer Parlamentswahl. Sie beide sind, wir haben es gesagt, seit vielen Jahren im eidgenössischen Parlament. Wie hat sich für Sie die Parlamentsarbeit in diesen Jahren entwickelt? Ist für Sie Polarisierung das wichtigste Stichwort?
Also die wichtigste Veränderung hat eigentlich schon durch die mediale Entwicklung stattgefunden. Also früher, dass eigentlich nur die Printmedien oder vielleicht noch Fernsehen die Arbeit etwas gespiegelt haben, war es auch etwas bedächtiger, etwas vertiefter in der Arbeit. Heute mit den elektronischen Medien ist alles viel schneller geworden und man muss sich eigentlich sehr zügeln, eben die solide Arbeit zu machen, die Gesetzgebung eben möglichst tief und seriös zu machen und nicht unter gewissen Druck eben schneller zu reagieren. Also diese Schnelllebigkeit empfinde ich eigentlich wesentlich stärker als die Polarisierung. Ich war in der Zeit im Kantonsparlament, als die Autopartei sehr stark war. Also auf der rechten Seite, auf der linken Seite hatten wir noch Boch-Vertreter. Also diese Polarisierung hat es eigentlich immer gegeben. Aber eben diese Schnelllebigkeit der Prozesse und den Druck aushalten zu können und auch etwas entgegenwirken zu können, sich nicht drängen zu lassen, das finde ich eigentlich eine wichtige Aufgabe der Parlamentarier heute.
Wie machen Sie das, sich nicht drängen lassen durch diesen Aktualitätsdruck?
Ja, ich denke, die wichtigste Arbeit passiert eigentlich in den Kommissionen. Und es ist wichtig, was auch gesagt worden ist im Beitrag, dass die Kommissionsarbeit vertraulich bleibt, dass das eigentlich das Öffentlichkeitsprinzip in den Kommissionen gilt, damit man sich eben in den Kommissionen auch die Zeit geben kann, zu vertiefen und da auch Kompromisse zu finden über die Parteien hinweg.
Also Schnelllebigkeit und Vertraulichkeit der Kommissionsarbeit als zwei wichtige Punkte. Anita Fetz, was ist für Sie die wichtigste Veränderung in all den Jahren, in denen Sie im Parlament sitzen jetzt?
Ja, natürlich die Schnelligkeit, aber das ist ja ein Abbild der Gesellschaft. Das ist nicht parlamentsspezifisch, das hat man an jedem Arbeitsplatz. Für mich ist es sehr viel transparenter geworden, das ist die positive Seite. Eben in den 80er Jahren, da konnte man von einer Dunkelkammer sprechen. Da wurde in den Hinterzimmern abgemacht von den Leadern der Verbände, was gilt. Und dann sind die Bürgerlichen geschlossen, marschiert. Da gab es keine Auseinandersetzung dazwischen. Das finde ich heute viel besser. Die Polarisierung, das tönt immer so negativ. Es bildet auch die Bevölkerung ab. Was sich geändert hat aus meiner Sicht, ist auch die Interessen der Bevölkerung in der Schweiz. Die sind tief gespalten, insbesondere beispielsweise zwischen Stadt und Land. Also die Wirtschaftszentren der Schweiz, die 3/4 der Finanzen organisieren in der Schweiz. Das ist die Region Basel, die Region Zürich, die Region Lac-Léman, Genf und so weiter. Die finanzieren den Rest der Schweiz. Die Menschen haben vollkommen andere Lebensrealitäten als die Landregionen, die sehr binnenwirtschaftlich orientiert sind, die bei Abstimmungen zu Ausländerfragen eigentlich immer abschottend abstimmen, obwohl sie praktisch keine Ausländer haben. Also diese Polarisierung ist in der Bevölkerung und findet natürlich ihren Ausdruck auch im Parlament.
Sehen Sie die Polarisierung auch dort angesiedelt oder dass das der Grund ist für die Polarisierung, Ruth Hunde?
Ja, wir haben natürlich eine Verlagerung und ich denke auch, was die Beschlüsse des Parlaments werden in den letzten Jahren häufig auch in Frage gestellt. Also sei es von der Managed Care Vorlage im Gesundheitswesen bis zur Ausschaffungsinitiative, bis zur Minarett-Initiative, wo eigentlich immer klare Parlamentsmehrheiten eine andere Meinung vertreten haben, als dann der Volksentscheid herausgekommen ist. Und das ist schon ein Spannungsfeld, mit dem das Parlament auch umzugehen hat. Und die Kommunikation mit der Bevölkerung, was das Parlament will, was die Beschlüsse wollen, das ist meines Erachtens schon auch schwieriger geworden, als es einmal früher war, weil man stellt viel schneller alles in Frage. Also man, vor allem Politiker, die schwierig haben, dann auch verständlich und klar zu kommunizieren, welche Entwicklungsschritte eben auch für die Zukunft dieses Landes notwendig sein können.
Also das Parlament, sagen Sie, wird in Frage gestellt, manchmal durch Volksentscheide beispielsweise. Das Parlament wird ja auch ein bisschen in Frage gestellt dadurch, dass der Bundesrat nicht allzu selten Notrecht anwendet. Ich habe eine kleine Liste gemacht, 2007 Aktenvernichtung im Fall Tinner, die pakistanische Atombombe, diese Geschichte, 2011 Blockieren von Potentatengeldern, 2008, 2009 Rettung der UBS vor Anklage durch US-Justizbehörden, 2015 Verbot von Exporten von Überwachungstechnik. Die Liste ist nicht vollständig. Wie gehen Sie als gewählte Volksvertreterin damit um, dass Sie punktuell vom Bundesrat entmachtet werden?
Ja gut, in gewissen Bereichen ist es sinnvoll, weil das eigentlich operative Themen sind. Viele dieser Themen kommen ja dann trotzdem ins Parlament. Da könnte man sie auch noch verändern. Man könnte sie nicht ablehnen, aber man könnte sie verändern. Also beispielsweise die UBS-Rettung, die ist ins Parlament gekommen. Dort hätte das Parlament noch verlangen können, dass die Löhne runtergehen, dass keine Spenden mehr gemacht werden dürfen an Parteien, dass die Dividenden nicht erhöht. All diese Sachen hätte man können, hat die bürgerliche Mehrheit nicht gewollt. Oder auch das Datenschicken in die USA. Ich habe das abgelehnt. Das halte ich für einen kapitalen Fehler. Da war ich auch als Linke dagegen, dass man einfach Daten ausliefert. Das war der Anfang des Datenabsaugens für die USA, nur weil eine Bank nicht fähig war, ihre Geschäftsleitung auszuliefern. Um das ging es nämlich. Also man kann schon mehr Einfluss nehmen, auch sogar bei Notrecht, aber das ist dann wieder eine Frage der politischen Mehrheitsverhältnisse.
Also Notrecht entsteht ja nicht dann, wenn schneller Handlungsbedarf gegeben ist und nach einer bestimmten Zeit muss es ja dann auch eine ordentliche gesetzliche Grundlage bekommen. Und es gibt dann immer eigentlich die Reaktionen auf Notrecht. Man beruft dann Spezialkommissionen, die eine Lösung suchen, dass man das verhindern könnte. Aber die Realität zeigt dann, wenn schnelles Handeln angesagt ist, wäre es einfach zu langfähig, bis das Parlament Beschlüsse gefasst hat. Und im Nachhinein eben werden diese Beschlüsse ja dann auch auf ordentliche gesetzliche Grundlagen gesetzt. Also ich denke, dieses Vorgehen kann nicht verbessert werden. Es ist auch keine Entmündigung des Parlaments, weil man dann trotzdem innerhalb der angegebenen Frist auch eingreifen kann.
Nun ist ja die Materie, die Sie im Parlament behandeln, extrem komplex und die Bandbreite der Vorlagen, die ist riesig. Sie entwerfen, beraten und verabschieden Gesetze, beispielsweise vom Nachrichtendienstgesetz bis zum Mietrecht, von der Altersvorsorge 2020 bis zum Minamata-Abkommen über Quecksilber. Können Sie bei jeder Vorlage mit gutem Gewissen sagen, ich habe die Vorlage zu 100% verstanden in ihrer ganzen Tragweite?
Nein, ganz ehrlich gesagt, nein. So viel Zeit habe ich gar nicht, um all diese Akten zu lesen. Ich bin ja eine der wenigen Ständeräte, die normal arbeitet neben dem Mandat. Ich arbeite immer noch das Gleiche wie vor den Wahlen. Und das will ich auch. Ich will ökonomisch unabhängig sein von einem politischen Mandat. damit ich wirklich fundiert trotzdem Einfluss nehmen kann, leiste ich mir einen persönlichen Mitarbeiter, der auch die Dossiers anschaut, die ich nicht selber vertieft anschauen kann. Dann habe ich im Ständerat ein paar Kollegen, die ich jetzt seit Jahren kenne, wo ich weiß, also dem kann ich in diesen Fragen vertrauen, seinem Know-how und auch eine gewisse Affinität. So mache ich das.
Das heißt, aus der ganzen Vernetzung heraus, aus der Meinung Ihres Umfelds, da
ja,
können Sie dann die eigene
genau,
Meinung bilden.
Genau, dann rede ich mit gewissen Fachleuten, die ich mir aber selber aussuche. Ich gebe gar nichts auf Verbände. Also da bin ich völlig unabhängig und ich habe auch schon mehrfach gemerkt, dass die Vorlagen der Verwaltung auch nicht so lupenrein sind, jetzt rein fachlich auch. Also ich versuche mich da möglichst unabhängig zu informieren und zu organisieren.
Wie verhält sich das bei Ihnen, Ruth Humbel?
Also ich denke eigentlich wichtig ist, dass man die Geschäfte, die Vorlagen in den Kommissionen, wo man mitwirkt, à fond versteht. Und das ist eigentlich mein Verständnis, dass sich diese Vorlagen, sei es jetzt im Gesundheitswesen, der Sozialversicherungen, auch in der Staatspolitischen Kommission bei Migrationsfragen, dass ich diese wirklich verstehe und auch Informationen von verschiedenen Seiten ausholen. Ich glaube, es ist eine wichtige...
Nur eine Frage, das ist ja klar, oder, in den Kommissionen, aber ich glaube, die Problematik
ist nicht für alle klar, wenn man auch in der Kommissionsarbeit steckt, ist es nicht so. Das braucht einen großen Aufwand, sich vertiefen, mit der Materie auseinanderzusetzen, dass man im Milizparlament eben mit der Verwaltung diskutieren kann. Es gibt sonst zwei Möglichkeiten, dass man alles ablehnt, was von der Verwaltung kommt, oder einfach alles durchwinkt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass man sich wirklich avant mit diesen Vorlagen auseinandersetzt. Und das Lobbying sehe ich in diesem Bereich auch, die Gespräche zu führen mit verschiedenen Playern, die Gesetze umzusetzen haben. Ich glaube, als Parlamentarier müssen wir vermehrt auch darauf achten, dass Gesetze, die wir erlassen, umsetzbar sind, praktikabel sind, für die Praxis tauglich sind. Das ist also meine Sicht, Dinge für meine Arbeit, und dann in der ganzen Breite geht es mir gleich. Man hat die Kommissionsmitglieder in anderen Kommissionen, meistens der Fraktion, also Fraktionsmitglieder, auf die man sich verlassen kann, bei denen man nachfragen kann. Wir besprechen ja alle Vorlagen in der Fraktion. Und da spürt man dann, in welcher Richtung man Unterstützung leisten kann. Aber ich denke, es ist für keinen Parlamentarier möglich, sämtliche Gesetze en fond zu verstehen.
Sie sind ja sogenannt vom Volk gewählt oder von Teilen des Volkes mindestens. Sie haben ja alle nicht 100% Stimmenanteil. Als Parlamentarin, wem fühlt man sich da verpflichtet? Fühlt man sich einfach seiner Parteiklientel verpflichtet oder hat man doch das große Ganze im Auge? Das klingt ein bisschen sehr idealistisch, aber es ist doch die Hoffnung eigentlich des Staatsbürgers, dass die Leute nicht nur ihre Partikularinteressen verfolgen, sondern dass sie an den Staat denken, an die Demokratie, an die Eidgenossenschaft.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich an das Land, an die Menschen in diesem Land denkt bei der Bearbeitung der Geschäfte. Also wenn ich jetzt gerade das Gesundheitswesen auch vor Auge habe, dass ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit ist, dann sind wir Prämienzahler, wir sind Steuerzahler, wir zahlen es privat, wir sind möglicherweise Kranke, Schwerkranke. Diese Interessen sind zu bündeln, dass wir für kranke Menschen eine gute Versorgung haben, dass wir an Prämienzahlen denken, beim Umgang eine Verschwendung von Prämien stoppen. Und ich denke, das ist die wichtige Aufgabe, die Interessen abzuwägen, dann für das Wohl des Landes, für das Wohl der Menschen in diesem Land zu entscheiden.
Anita Fetz?
Ja gut, als Ständerätin muss man ja eh eine Majorzwahl bestehen. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich auch das Gemeinwohl eigentlich in den Vordergrund tue, aber mit klaren Akzenten. Ich sage immer, ich halte mich an die Präambel in der Verfassung. Eine Gesellschaft misst sich am Status der Schwachen. Wenn ich jetzt wählen muss, dann setze ich mich eher ein für Leute, die nicht auf der Sonnenseite sind. Dann natürlich für die Mehrheit der Basler Bevölkerung, dann schon aus meiner Erfahrung auch für Frauen, damit sie mehr Rechte haben und ihre Gleichberechtigung auch leben können. Natürlich macht man Akzente, oder? Die man auch selber unterstützen kann und auch danach lebt. Was ich auch mache, ich nehme keine bezahlten Mandate an, Verwaltungsräte und so weiter, so dass ich wirklich unabhängig entscheiden kann. Wenn es sein muss, halt auch mal nicht die gleiche Meinung der Partei vertrete. Das ist meine langjährige Erfahrung, das muss man sich leisten können. Und das ist der Grund, warum ich dezidiert an meiner Arbeit festhalte.
Um sich die Unabhängigkeit zu bewahren.
Genau.
Im Frühling, Sie haben vorhin das Stichwort auch erwähnt, Ruth Humbel, im Frühling hat man viel über Lobbyismus gesprochen, Fall Kasachstan. Wie läuft das konkret im Parlament mit diesen Lobbyisten? Lauern die in der Wandelhalle des Bundeshauses? Und wenn man nicht, wie Frau Häusermann im Interview vorhin gesagt hat, wenn man nicht auf einer bestimmten Linie ist, fallen die über einem her und versuchen einem dann mit Argumenten zu bombardieren? Frau Tumbel?
Ja, es gibt die unterschiedlichsten Lobbyisten. Und es ist eigentlich die Aufgabe auch der Parlamentarier, sich da klar abzugrenzen. Ich hole mir eigentlich die Informationen, die ich für meine Arbeit brauche. Und es gibt aufsässige Lobbyisten, bei denen muss man einfach Klartext auch sprechen. Und dann kommen sie nicht mehr. Also Extremfälle gibt es, die machen eine SMS vor der Abstimmung. Aber die machen das einmal. Und nicht, also der Lobbyismus ist etwas in einem schlechten Licht. Ich glaube, in der Regel sind wir in einem Milizparlament. Wir müssen mit der Praxis, mit Umsetzung, mit diesen Leuten Gespräche führen. Und wir können auch das herausnehmen, was für den Entscheidungsprozess wichtig ist. Ich glaube, bei verschiedenen Themen, auch in der Energiepolitik, ist es wichtig, verschiedene Interessenlagen anzuhören, um dann selber zu einem Entscheid zu kommen. Ich glaube, es ist halt in der Verantwortung der Parlamentarier auch sorgsam damit umzugehen und sich nicht einfach als Briefträger irgendeiner Organisation zu sehen.
Das heißt, Lobbyisten sind für Sie eine Argumentationsquelle unter vielen?
Eine Argumentationsquelle unter vielen, genau. Das ist, und das hilft mir auch im ganzen Entscheidungsprozess. Man hat in der Kommissionsarbeit oder auch in der Fraktion teilweise halt eine einseitige Betrachtung und dann kann es durchaus hilfreich sein, auch andere Sichtweisen mit einzubeziehen.
Anita Fetz?
Ein Kollege von mir im Ständerat, bürgerlicher, hat mal gesagt, es wird immer schlimmer. Wie Schmeißfliegen sind sie im Parlament, also in den Wandelhallen. Ein bisschen stimmt das. Es nimmt explosionsartig zu und das wird ja auch medial diskutiert. Aber das sind nicht die Gefährlichen. Medial wird völlig das Licht auf die Falschen gesetzt. Ich meine, die Lobbyisten in der Wandelhalle, das gibt so viele, dass sie sich so dauernd widersprechen und derart partikulare Interessen vertreten, dass sich das auch wieder aufhebt. Was ich schlimm finde und was wirklich extrem zugenommen hat, das ist die Macht des Geldes. Es ist unglaublich, wie viel Geld heute hinter den Kulissen verteilt wird. Entweder direkt, indem man den Leuten Verwaltungsratsmandate gibt, oder indirekt, indem man sie in Beiräte nimmt, einfach so, dass man sie bezahlen kann. Und dann natürlich wird für Kampagnen, für Abstimmungskampagnen, das sind ja die Parteien eigentlich die schwächsten Glieder, die haben am wenigsten Geld. Spenden müssen nicht offengelegt werden. Das finde ich eigentlich, an dem krankt unsere Demokratie und nicht an den paar hundert Lobbyisten, die da in der Wandelhalle herumwedeln.
Stichwort Lobbyisten, Stichwort Interessenvertretung, Stichwort Macht. Wer hat in der Schweiz das Sagen? Hat wirklich das Parlament das letzte Wort?
Ja, es ist natürlich themenspezifisch. Wenn wir den Entscheid der Nationalbank, die Frankengrenze aufzuheben, anschauen, dann hat die Nationalbank die Macht in diesem Land. Dieser Entscheid hat sehr große Auswirkungen. Aber das ist die Aufgabe der Nationalbank, die Geldpolitik. Aber ich denke, im ganzen politischen, für die politischen Rahmenbedingungen hat das Parlament die Führung. Selbstverständlich sind wir irgendwie auch teilweise getrieben von Rahmenbedingungen. Also die Wirtschaft ist auch stärker geworden durch die Globalisierung. Und wir sind ja nicht einfach im föderalen System, der Konkurrenzkampf unter den Kantonen. Wir sind in großen außenpolitischen Druck ausgesetzt in verschiedenen Fragen. Und da ist es manchmal einfach unangenehm, einfach reagieren zu müssen, um auch im Interesse teilweise der Wirtschaft, im Interesse auch der staatspolitischen Sichtweise, überhaupt der Wohlstandsentwicklung unseres Landes, etwas getrieben sein zu sein von äußeren Einflüssen.
Anita Fetz, wer hat in der Schweiz das Sagen, wirklich das Parlament?
Im Prinzip die Bevölkerung. Die kann ja über fast alles abstimmen, was sie will. Jeder kann ein Referendum machen. Dann jene, die Geld haben, das ist einfach so. Ich meine, heute muss man Millionen investieren können, um Abstimmungen zu gewinnen. Und dann die internationalen Verflechtungen, die Globalisierung. Es gibt 140 globale Konzerne auf der Welt, die im Prinzip mitdefinieren, was politisch auf der Welt läuft. Das ist so weit weg, oder, von den Leuten. Die können auf Regierungen Einfluss nehmen, die Finanzmärkte können ganze Wirtschaften zum Einbrechen bringen. Das finde ich eigentlich das Allerschwierigste. Wie geht man damit um heute, eben in dieser globalisierten Welt, wo wir eigentlich vor allem Konzerne haben, die international entscheiden, wo es durchgeht?
Über die Machtverteilung in der Schweiz und die Arbeit im Schweizer Parlament diskutierten Anita Fetz, sozialdemokratische Ständerätin aus Basel-Stadt, und Ruth Humbel, CVP-Nationalrätin aus dem Aargau. Das Gespräch leitete Raphael Zehnder. Und das war Kontext mit einem Einblick in die Arbeit und in die Geschichte des Schweizer Parlaments. Am 18. Oktober bestimmen die Bürger und Bürgerinnen der Schweiz, wer alles dort für die nächsten 4 Jahre wirken darf und soll. Es wird dies die 50. Schweizer Parlamentswahl sein. Sie hört eine Sendung von Raphael Zehnder, Redaktion Sabine Bitter, Technik Simon Mayer, mein Name Bernhard Senn. Morgen im Kontext beleuchten wir einen Widerspruch, denn das Interesse der Bevölkerung an historischen Bauten und Denkmälern wächst zusehend. Gleichzeitig aber kürzt die Politik immer öfter Gelder für die Denkmalpflege. Dabei gäbe es alle Hände voll zu tun. Der Verdichtungsdruck in Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit zum Beispiel ist enorm. Denkmalpflege unter Druck, diese Kontextsendung, hören Sie morgen um 9 und um 18 Uhr. Oder aber heute Abend schon online unter srf2.ch/kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.